Weil es ist ja so, wenn man nicht genau hinhört. Manchmal, wir wollen ja Gott hören, aber wir hören ihn nicht. Und es scheint, als ob er schweigt. Und ich möchte heute ein paar Gedanken über den Text, den ihr ausgesucht habt, mit euch teilen. Und habe da zwei hauptsächliche Überlegungen angestellt. Hast du ausgemacht, ja. Angestellt, warum wir manchmal Gott so schlecht hören können. Und zwar sind es die Überlegungen, welche Erwartungen haben wir, dass Gott redet, wann er redet, wie er redet. Und vielleicht auch, wie sieht das mit unserer Geduld aus, unserer Bereitschaft, so wie wir eben gesungen haben, stille zu sein, zu warten, hinzuhören. Also, zwei Gedanken hauptsächlich zu diesem Text. Ausschnittsweise fangen wir mal mit den Erwartungen an. Das haben wir ja gehört in Gottesdiensten, in der Jugend, in Liedern, in Hauskreisen wird es ja immer wieder gesagt, Gott redet. Gott redet und du wirst ihn hören. Ja, oft hören wir ihn aber trotzdem nicht. Wie machen wir das? Jedenfalls, die Bibel sagt ganz eindeutig, dass Gott redet. Im Hebräerbrief heißt es ganz am Anfang, viele Male und auf ganz unterschiedliche Weise hat Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu uns gesprochen. Ha, sagen wir in der Vergangenheit, ja, das ist ja genau unser Problem. Nicht, dass in der Bibel, das ist ja alles schon lange her. Heute möchte ich seine Stimme hören, jetzt brauche ich ihn jetzt. Dann fährt der Text in der Bibel aber fort und sagt, jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn durch uns gesprochen. Also, auch hier wieder eindeutig, Gott redet. Nur scheint es so zu sein, dass wir ihn oft nicht hören oder nicht gut genug. Und damit ist doch gesagt, wir dürfen damit rechnen, dass Gott redet. Auch wenn es Phasen gibt, wo wir den Eindruck haben, er schweigt. Wenn wir ihn anrufen, dann ist da kein Anrufbeantworter dran, sondern der lebendige Gott, der hört und der antworten will. Er sagt, ich will auch mit euch reden. Ich will so mit euch reden, dass ihr es versteht. Und gleichzeitig ist eine der häufigsten Fragen, die immer wieder auftauchen, wenn wir miteinander sprechen, wenn ich mit jemand von euch rede, wie heißt die Frage, die häufigste, die wir fast überall stellen, wie redet Gott, wie kann ich seinen Willen erkennen? Und diese Frage beschäftigt uns und selbst wenn wir schon lange als Christen unterwegs sind, taucht diese Frage immer wieder auf. Da fragt man sich, müsste nicht eigentlich mal klar sein, wie redet Gott zu mir heute? Warum höre ich nichts? Schweigt er vielleicht? Und da stelle ich jetzt mal eine Gegenfrage. Mit welcher Motivation hören wir, mit welchen Erwartungen hören wir darauf, dass Gott redet? Gibt es nicht fast immer ganz bestimmte Erwartungen, die wir haben, wie die Antwort von Gott aussieht auf das, was wir von ihm erbitten, was wir hören wollen? Ein Satz, den ich ein paar Mal heute sagen werde, ist wichtig. Der heißt, wenn wir nur das suchen, was wir immer schon haben, verpassen wir das, was Gott tun will. Gott will Neues schaffen. Gott will nicht immer die alten Kamellen aufwärmen. Wenn wir nur immer das suchen, das erwarten, was wir schon haben, dann verpassen wir das, was Gott tun will. Wir haben die Geschichte von Elia gehört und es lohnt sich total, das ganze 19. Kapitel mal daraufhin nochmal durchzulesen, wie Gott mit Elia Schritt für Schritt geht. Nicht nur jetzt hier an der Höhle. Beschränken wir uns heute mal nur auf diesen Abschnitt. Also Elia ist auf der Flucht, er versteckt sich jetzt in dieser Höhle. Der ist wirklich fix und fertig. Er hat großartige Dinge erlebt. Auf dem Berg vorher, auf dem Karmel, gab es ein unglaubliches Ereignis mit den vielen Baalspriestern und er hat die sozusagen filmreif besiegt. Gott hat eingegriffen mit Blitz, Donner, Feuer, es war sagenhaft. Also wenn wir das heute verfilmen müssten, das wäre also für jeden Pyrotechniker eine wahre Freude, diese Szene nachzuspielen. Gott hat großartig gesprochen. Und jetzt aber scheint sein Leben kein Pfifferling mehr wert zu sein. Die Staatsmacht in Form der König Isabel ist hinter ihm her. Und diese Königin ist dermaßen in Rage, außer sich vor Wut, dass sie, man kann das Kapitel 19, Vers 2 nachlesen, geschworen hat bei ihrem eigenen Leben, wenn ich dich nicht erwische, wenn ich dich nicht um einen Kopf kürzer mache, wenn ich dich nicht ausradiere, so wie du meine Propheten ausradiert hast und damit im Grunde genommen mein ganzes politisches System, auf das ich aufgebaut habe, Macht und Religion ist ja immer so eine interessante Mixtur. Der Elia hat der Königin ja sozusagen den Boden unter den Füßen weggezogen. Dann sagt die Königin, ich setze mein eigenes Leben ein, dass ich dich krieg, Bürschchen. Und stellt euch mal vor, also ich habe mir das mal so eingebildet, ich wäre ein gesuchter Terrorist. Keine Angst, ich bin es nicht, aber ich wäre es. Stellt euch mal vor, die ganze Staatsmacht unserer Bundesrepublik Deutschland mit allen Sondereinheiten, mit Hubschraubern, mit Satelliten und was weiß ich, wäre hinter mir her. Wie lange hätte ich die Chance zu überleben? Wer würde mich verstecken? Ihr werdet sowas von dran mit mir. Und genau so ging es dem Elia. Der hatte keine Schnitte zu entkommen. Und jetzt versteckt er sich. Zig Kilometer hat er sich versteckt. Und Elia klagt, Elia schüttet sein Herz vor Gott aus und sagt, guck, was du angerichtet hast. Und Gott lässt Elia ausreden. Er hört sich das an und antwortet dann tatsächlich. Er wendet sich an diesen Mann, der so sein Elend klagt und sagt, hey, komm mal raus aus deinem Loch. Tritt heraus vor die Höhle. Mach dich bereit, ich will dir was sagen. Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Elia hat keine Antwort auf seine Fragen. Aber Gott sagt, rechne damit, dass ich rede. Aber komm raus. Verlass deine Ängste, verlass deine Höhle, tritt vor mich hin. Sturm, Erdbeben, Feuer, unglaubliche Dinge. Wer von euch hat schon mal ein Erdbeben erlebt? Ein richtiges Erdbeben. Das kannst du mit Worten nicht beschreiben, oder? Da hört es echt auf. So ein Feuer ist schon schlimm genug, aber ich finde Erdbeben, das ist schon nicht doll. Das heißt, das sind im Alten Testament immer wieder solche Begleiterscheinungen, wenn Gott redet. Also, Gott macht immer die große Welle, nicht wahr? Wenn es was Wichtiges gibt, dann knallt's, kracht's, zittert's und brennt's. Elia hat ihn ja genauso erlebt. Und ich vermute, dass Elia auch jetzt wieder eine Vorstellung davon hatte, wie Gott ihm aus dieser massiven Patsche raus verhilft. Also irgendwas wird jetzt wieder sagenhaft passieren. Elia tritt vor die Höhle. Er hatte Vorstellungen, so wird Gott jetzt zu mir sprechen. Aber Achtung, noch einmal diesen Satz. Wenn wir nur das erwarten, was wir schon haben, was wir uns vorstellen können, womit wir rechnen, dann wird Gott auch nicht so für uns hörbar werden, wie er es vielleicht will. Dann werden wir ihn verpassen. Es gab ja so Zeiten, da war die Antwort, die Gott gibt, schon immer klar, oder? Also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da hieß es zum Beispiel, Tanzen für Christen, das geht gar nicht. Ihr kennt den Satz, das Bein, das sich im Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. So. Das ist so meine pädagogisch-ekklesiologische Herkunft. Ne? Jetzt wisst ihr, warum ich so bin, wie ich bin. Tanzen ist zu erotisch. Christen können das nicht machen. Und als ich dann doch zum Tanzkurs gegangen bin, weil meine ganze 9. Klasse das gemacht hat, da gab es hochgezogene Augenbrauen bei meinen Eltern und bei Leuten aus der Kirche. Oder zum Beispiel Fußballspielen für Christen geht auch nicht, weil da wird ja am Sonntag gekickt, kannst du nicht in den Kindergottesdienst gehen, oder? Heikles Thema. War klar, Gott sagt nein. Und wenn du noch so gut bist und die Mannschaft dich im Tor gebraucht hat. Oder Alkohol, nicht wahr? Alkohol, nein, das können Christen nicht trinken. Alkohol ist missbräuchlich zu verwenden. Wir trinken das zwar beim Abendmahl, das ist ja was ganz anderes. Also war immer schon klar, und das waren nur 2, 3 Beispiele, es gab Zeiten, alles, was Spaß gemacht hat, war verboten oder macht dick. Und für Christen sowieso. Für Christen sowieso. Das heißt, Menschen haben von vornherein gewusst, was Gott sagt. Oder glaubten es zu wissen. Heute scheint mir das in vielfacher Sicht anders zu sein. Heute erleben wir mehr einen Gott, der zu allem Ja sagt, was wir machen. Eine zweite oder dritte Ehe bei Christen. Wir haben einen Gott, der ist gnädig. Er liebt den Neuanfang. Er ist barmherzig und vergibt Schuld. Dass die Bibel davon schreibt, dass Menschen sich nicht scheiden lassen sollen. Dass die Bibel sagt, wer geschieden ist, soll nicht wieder heiraten. Das sind ganz schwierige Themen bei uns. Und das sagen wir lieber von vornherein, ganz so eng kann man das nicht sehen, Gott ist ein Gott der Liebe. Oder verkaufsoffene Sonntage, Ist doch für uns Christen überhaupt kein Problem, shoppen zu gehen in Oberhausen im Zentrum. Gott ist doch kein Pharisäer, kein Pfennigfuchser. Wo ist da ein Problem? Das Ja Gottes ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Merkt ihr, wie das ist? Wie? Zu allen Zeiten, in allen Situationen, wir Menschen gerne erst einmal mit Voraussetzungen, wie Gott zu uns redet, wie er auf unsere Bitten, unsere Wünsche zu reagieren hat, kommen. Welche Antwort hat Elia eigentlich erwartet? Überlegt einmal in eurer Lebenssituation gerade jetzt, was erwartet ihr von Gott, was er tun soll? Heute noch, vielleicht nächste Woche, vielleicht in diesem Monat noch. Vorhin habe ich mit jemandem gesprochen, der ins Krankenhaus muss, weil er schwere Operationen vor sich hat. Natürlich erwarten wir, dass Gott die Hände der Chirurgen segnet und führt und dass dieser Mensch wieder gesund wird. Natürlich erwarten wir das. Vielleicht hat Gott etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, wer es von euch mitgekriegt hat. In der Nacht vom 6. auf 7. Mai des vergangenen Jahres ist der niegelnagelneue Neubau der Freien Evangelischen Gemeinde in Görlitz, Tivoli heißt das, komplett abgebrannt. Stellt euch das einmal vor, wir hier arbeiten 3 Jahre lang an diesem Gebäude mit eigenen Mitteln, unter Einsatz unserer Finanzen, unserer Zeit. Und 2 Wochen bevor die große Einweihung stattfindet und wir endlich in diesem Raum Gottesdienst feiern können, brennt der ganze Schuppen restlos ab. Die Gemeinde hat um Segen gebetet, dass sie in dieser Stadt ein Zeugnis ist, dass sie in diesem schönen neuen Gebäude dankbar Gottesdienste feiern können. Und Gott hat mit Feuer gesprochen. Hoho! Aber ganz anders, als die Gemeinde erwartet hat. Welch furchtbar, ich weiß noch, wie mich das damals richtig runtergezogen hat. Man kann jetzt aktuell auf dem Blog der Gemeinde lesen, die weihen es gerade wieder ein. Gott hat die Gemeinde durch dieses so katastrophal scheinende Ereignis so gesegnet. Die haben eine solche Anteilnahme in der ganzen Stadt bekommen. Die sind in verschiedenen Gremien mit. Da haben Leute, die mit Gemeinde nichts zu tun haben. Aus ganz Deutschland, andere Christen, haben sich alle engagiert, damit es hier weitergehen kann. Die Räume werden neu hergerichtet unter großem Anteil der Stadt und die sind mittendrin. Gott hat gesegnet und völlig anders. Das hatten die nie erwartet. Ein harter Weg. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott. Welche Sachen erwartet Elia jetzt, als er vor die Höhle tritt, was Gott macht? Und Gott lässt sagen, er war nicht im Sturm, er war nicht im Beben und er war auch nicht im Feuer. Alles, was Elia hätte erwarten können, weil er Gott ja auch so kennengelernt hat, ist nicht passiert. Gott hätte das große Orchester berufen können, so richtig mal einen auffahren. Und er hat es nicht gemacht. Er hat dem Treiben von Israel und dieser furchtbaren Königin Isabel nicht gewaltsam ein Ende gesetzt. Jedenfalls jetzt und so noch nicht. Gott zeigt jetzt dem Elia was Neues. Er zeigt ihm, ich antworte dir, aber ich tue es auf meine Weise. Und er tut das, und das gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich diese Übersetzung auch gewählt. Sehr gute Übersetzung an dieser Stelle, neue evangelistische Übersetzung. Er war im Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Das müssen wir uns mal echt auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist im Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Könnten wir das aushalten? Wir haben ja zu Beginn unseres Gottesdienstes immer so eine Folie. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal festgestellt haben, dass es die gibt. Eine Minute Stille für dich. Da haben wir eigentlich gedacht, ja, es ist super, wenn ihr da draußen seid und euch unterhaltet. Aber wenn ihr direkt vor dem Gottesdienst hier reinkommt, wäre es doch auch mal nicht schlecht, einfach die Klappe zu halten. Einfach mal hinzusetzen und zu sagen, ich bereite mich darauf vor, dass der heilige Gott mit seiner Gegenwart uns erfüllt. Und wenn dann das Vorspiel anfängt, die fangen ja schon immer vorher an, damit ihr merkt, dass die Minute des Schweigens schon längst angefangen hat, dann kann man ja noch ein bisschen lauter reden, weil das Klavier stört ja ein bisschen. So dieses, wie ist das, Gott im dahinschwebenden Schweigen. Nicht, weil das sein muss, sondern weil unser Herz, und du hast das vorhin so schön gesagt, unser Herz verträgt keine lauten Töne. Wir kommen hier rein, ja, das spreche ich jetzt mal nicht genauer an, und dann erwarten wir, ist Gott da? Dann singen wir 3 Lieder und zack, ist der Lobpreis mächtig oder was? Liebe Geschwister, Gott spricht zu uns, er redet. Nur wir hören ihn oft nicht. Ja, warum nicht? Weil wir es vielleicht gar nicht erwarten. Oder erwarten wir, dass Gott erst anfängt, sobald wir unsere Lobpreislieder singen? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht kritisieren, sondern ich will mal darauf hinweisen, mit welcher Erwartung glauben wir, kann Gott zu uns reden? Sind wir da? Hallo? Ist jemand zu Hause? Oder läuft einfach diese Endlosschleife? Ich habe so viel zu tun in der Woche und ich freue mich, dass ich jeden hier sehe. Super, wir bräuchten echt ein bisschen größeres Foyer und die ganzen Sachen. Wir brauchen Zeit füreinander, auf jeden Fall. Aber wenn wir Gott hören wollen, glaube ich, dass das über diese Richtung noch einmal ganz neu zu bedenken ist. Der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Und Elia wird vorbereitet. Er hat keinen Plan, wie geht das jetzt weiter? Ich will Gott treffen, ich will mit ihm reden. Und Gott sagt, du, das will ich auch. Ich will dich treffen. Ich will mit dir reden, aber ich tue das so, wie ich das will. Es geht um mein Reich, es geht um meine Kraft, es geht um mich, um meine Herrlichkeit. Und dann wirst du sehen, das alles ist für dich. Du gehörst zu mir. Hörst du deswegen nichts, weil du etwas Bestimmtes hören willst? Weil du bereits am besten weißt, wie die Antwort auszusehen hat? Was, wenn du krank bleibst? Was, wenn die schwere Krankheit dir in Anführungszeichen vorzeitig das Leben nimmt? Das sind schwierige Themen, aber wenn Gottes Plan so aussieht, könnte es nicht sein, dass man das erkennen kann und dann ruhig wird? Jesus hat gewusst, dass es für ihn nicht gut ausgehen wird. Er hat auch gesagt, wenn es irgend möglich ist, dann möchte ich da nicht durch. Und Gott hat gesagt, es ist nicht möglich. Und dann kam er durch, uns zu gut. Also, wenn wir nur das suchen, was wir schon haben, verpassen wir möglicherweise das, was Gott uns Neues geben will. Erster Gedanke. Den zweiten fasse ich etwas kürzer. Wir dürfen uns finden lassen von diesem Gott, den wir suchen. Das ist ein ganz entscheidender Impuls und deswegen auch das zweite Thema, Ungeduld. Es gab mal eine Zeit, da hat man mit PH fotografiert, mit 2 PH, wisst ihr die noch? Der Fotograf. Heute sagt man nur Fotograf mit 2 F. Und damals war das so, da hast du ein Foto gemacht mit so einem dicken Apparat und dann musste man, wenn der Film voll war, diese kleine Spule zurückspulen, stundenlang. Dann hat man das Ding zur Drogerie gebracht und dann hat man 10 Tage unter Fasten und Gebet zugebracht, damit vielleicht ein gutes Foto rauskommt. Und dann gab es diese wahnsinnige Erfindung, Polaroid-Kameras. In der wahnwitzigen Geschwindigkeit von 15 Minuten hattest du bereits das fertige Bild vor dir und konntest es überall zeigen. Heutzutage machen wir mit unseren Smartphones ein Foto und zapp, ich habe nachgelesen, pro Tag 250 Millionen Selfies auf Instagram und Facebook. Da kann die Oma das Enkelchen in Australien sehen. Noch bevor es geboren wird. Also es gibt massenhaft Beispiele, wie wahnsinnig schnell wir unterwegs sind heute. Und wir als Christen sind doch davon genauso betroffen. Was, wenn Gott uns in eine Dunkelkammer führen will, in der sich Dinge entwickeln? Was, wenn Gott sagt, es ist überhaupt nicht dran, dass ich dein Gebet erfülle jetzt, so wie du es willst, in der Zeit, in der Form? Was, wenn Gott sagen würde, ich möchte, dass du zu einem reifen Menschen dich entwickelst, einem Menschen, der warten kann, einem Menschen, der Vertrauen lernt, der innerlich stark wird, der auch mit nicht erfüllten Wünschen leben kann? Ein kluger Kopf hat einmal gesagt, die Seele geht zu Fuß. Und vielleicht ist es nicht überraschend, wenn meine Frau und ich sagen, dass wir so allmählich ankommen hier in Darmstadt. Die Seele geht zu Fuß. Warum müssen unsere Wünsche alle so schnell und in einem von uns überschaubaren Zeitraum erfüllt werden? Sarah hat auf den verheißenen Sohn sehr, sehr lange gewartet. Und sie hat sehr darunter gelitten, dass dieses Kind nicht geboren wurde, dass sie nicht schwanger geworden ist. Wie viel Schmerz hätte sich Sarah ersparen können, wenn sie diese Wartezeit mit Vertrauen gefüllt hätte? Mit Vertrauen, nämlich dahin, dass Gott sagt, ich rede und du wirst hören. Aber du wirst hören, wenn du bereit bist, auf mich zu warten. Wenn du bereit bist, was wir eben hatten, vorurteilsfrei zu hören und geduldig bist, weil ich weiß, was für dich das Beste ist. Der David als zweites Beispiel, wie war das bei dem? Der war gerade 17, war Schafhirte. Bei der Berufung als König war er erstmal gar nicht vorgesehen. Dann wird er berufen von dem Samuel. Das war doch super für einen 17-Jährigen, oder? Deutschland sucht den Superstar. Der kam groß raus. Wenn ich David gewesen wäre, hätte ich damit gerechnet, dass es jetzt ziemlich schnell losgeht mit dem Regieren. Zumindest mit der speziellen Schule, nicht, auf die ich dann gekommen wäre, für künftige Könige. 20 Jahre hat David noch warten müssen, in der Wüste, vergessen. Es ist nichts passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der David auch überlegt hat, was war das? Was hat der Samuel da gesagt und gemacht? Hat Gott mich vergessen? Wenn ihr an das denkt, was euch gerade durchs Herz und durch den Kopf geht, wo ihr schon wartet, vielleicht schon lange, und Gott in den Ohren liegt mit etwas, was euch wirklich wichtig ist, was nicht nur einfach so ein Wunsch ist, sondern was vielleicht lebensnotwendig ist für euch oder für eure Familie oder einen Freund. Wie wäre es, diese Wartezeit statt mit viel Schmerz, mit Vertrauen leben zu wollen? Ich habe im Neuen Testament einen Satz, den ich so noch mitgeben möchte, weil das wunderbar zusammenfasst, wie das Alte und das Neue Testament zusammengefügt sind. Jesus sagt da im Matthäusevangelium Kapitel 16, ich werde meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Die Sendung Gottes, der sein Volk Israel erwählt hat, der Jesus erwählt hat als den Retter, und die wir Erwählten sind durch Jesus, seinen Sohn. Das ist eine Linie, die sich von Anfang an bis heute von Gott her auf uns zu durchzieht. Und wir gehören zu seinem Volk. Wir Europäer sind so individualisiert. Ihr sagt, es ist alles für mich, es muss alles auf mich zugeschnitten sein. Gott sagt, du gehörst zu meinem Volk. Ich habe alle im Blick und ich habe für alle einen Plan. Und ich führe dich als ganzheitliches Wesen von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, darfst du dich mir anvertrauen. Und ich weiß, was das für dich bedeutet, aber ich weiß auch, dass ich Gedanken des Friedens über dich habe. Das heißt nicht, dass du als Individuum durch eine ganz schwere Zeit musst. Das heißt aber ganz klar, nichts und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Du gehörst zu meinem Volk. Du bist mein Augapfel, auch heute noch. Das bedeutet, die Zeit des Wartens, das manchmal sehnsuchtsvollen und kaum mehr auszuhaltenden Wartens füllen mit Vertrauen, dass dieser Gott mich trotzdem sieht und nicht loslässt. Dass es vielleicht eine Dunkelkammer braucht, in der sich mein Herz, mein Glaube entwickeln kann. Dass ich zu dem Menschen werde, den Gott jetzt schon sieht. In dieser Stille, wenn wir sie zulassen, werden wir die Erfahrung machen, wir werden Gott hören. Er redet. Habt ihr gewusst, dass Singvögel das Singen in der Dunkelheit lernen? Und dann singen sie aber, wenn es hell wird. Wenn du gerade im Dunkeln bist, dann mach dir das doch bitte klar. Gott hat dich nicht vergessen. Er bereitet dich mit innerer Kraft und Stärke vor auf das, was er mit dir leben und durchführen möchte. Hier wird dein Charakter gebildet. Und wenn du nichts hörst, dann sei still. Dann verbreite keine Botschaften für andere. Dann hör auf zu klagen und überall rum zu erzählen, wie schlecht es dir doch geht. Das hilft uns nicht. Durch Vertrauen werden wir stark sein, sagt Gott. Gott wird reden und du wirst hören. Wann werden wir das tun? Ich kann es nicht sagen. Gott sagt, ich finde dich. Ich habe dich je und je geliebt. Das heißt, ich bin auf der Suche nach dir. Ich weiß, wo du steckst. Elia, ich weiß, wo du gerade bist. Komm aus deiner Höhle, tritt vor den Berg und erwarte, dass ich zu dir rede. Aber überlasse mir, wie ich das tue. In dem dahinschwebenden Schweigen. Ich finde dich. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Halt also dein Herz offen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und du bist ein Teil davon. Jesus ist Grund und Eckstein. Und keiner wird verloren gehen, der mit ihm lebt. Also warten wir mit offenem Herzen auf ihn in der Stille und lassen uns von ihm finden. Hören wir auf mit der krampfhaften Suche nach einer Antwort, die Gott vielleicht gar nicht geben will. Aber er hat eine Antwort. Und ich habe zum Schluss einen Moment, ein Angebot für euch. still zu sein, über ein Gedicht, einen Text nachzudenken, ganz neu von Martin Schleske, diesem Geigenbaumeister aus Landsberg am Lech. Wer das übrigens haben will, soll mir eine Mail schicken, dann schicke ich es euch auch. Wir nehmen uns jetzt einen Augenblick Zeit, das Gesagte zu verdauen, über dieses Gedicht nachzudenken. Gefunden werden ist 1000-mal besser als suchen, was man nicht finden kann. Ich lasse mich. Das ist 1000-mal besser als festhalten, was ein anderer nur halten kann. Den Schatten abwaschen im Raum des Meisters, das ist 1000-mal besser als mit sich selbst zu glänzen. Ich falle. Alles ist Finsternis, Licht löst mich auf. Das ist 1000-mal besser als ohne dich, ich zu sein.